Der Predigttext für diesen Gottesdienst steht im ersten Buch Mose im 8. und 9. Kapitel.
Im 601. Jahr Noahs, am ersten Tage des ersten Monats, waren die Wasser vertrocknet auf Erden. Da tat Noah das Dach von der Arche und sah, dass der Erdboden trocken war. Und am 27. Tage des zweiten Monats war die Erde ganz trocken. Da redete Gott mit Noah und sprach: Geh aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alles Getier, das bei dir ist, von allem Fleisch, an Vögeln, an Vieh und allem Gewürm, das auf Erden kriecht, das lass mit dir herausgehen, dass sie sich regen auf Erden und fruchtbar seien und sich mehren auf Erden. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne, dazu alles wilde Getier, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm: Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf, und mit euren Nachkommen und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren auf Erden bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch die Wasser der Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde.
Liebe Gemeinde, was wir da gehört haben, ist zweifellos eine der farbigsten Geschichten des Alten Testaments, ja der gesamten Bibel. Ein buntes Gewimmel von Tieren, das gar nicht aufhören will. Eine Menschenfamilie, die in Jubel ausbricht. Und über dem allen der fantastische, leuchtende Regenbogen. Eine lebendige, farbige Geschichte. Aber ist es eigentlich auch eine schöne Geschichte? Ja, es ist eine schöne Geschichte. Nicht allein, weil sie so fantastisch mit dem Regenbogen endet, sondern weil sie das Happy End einer ungeheuerlichen Katastrophengeschichte ist. Die Geschichte von der Vernichtung, der beinahe vollzogenen Vernichtung des Lebens, von der beinahe vollzogenen Auslöschung aller irdischen Lebewesen, Mensch und Tier. Die meisten von Ihnen werden diese Geschichte kennen. Es ist noch nicht lange, nur wenige Kapitel her, dass Gott die Welt geschaffen hat. Himmel, Erde, Wasser, Festland, Pflanzen, Tiere und Menschen. Jedes Schöpfungswerk hat seinen Beifall gefunden. Es war sehr gut. Aber dann kam die Enttäuschung. Die Menschen dachten nicht daran, auch in ihrem Tun sehr gut zu sein. Das erste Menschenpaar aß die Frucht, die ihm verboten worden war. Zur Strafe erlegte Gott ihm ein mühevolles Leben außerhalb des Paradieses auf. Der erste Sohn, Kain, brachte seinen Bruder Abel um. Auch er wurde bestraft, musste für immer heimatlos sein. Danach aber ging es erst richtig los. Was nachkommt, treibt es immer schlimmer. Eine regelrechte Lawine des Bösen, die das Mosebuch mit den Worten zusammenfasst: Der Menschen Bosheit war groß auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens war nur Böse immer da. Schließlich kommt der Punkt, an dem es reicht. Gott reißt der Geduldsfaden. Er bereut, diese ganze Brut geschaffen zu haben. Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Die Schöpfung war ein Misserfolg. Sie musste ausradiert werden. Und so flutet Gott die Erde. Wasser von oben und von unten. 150 Tage lang unaufhörlicher Regenguss, überfließende Flüsse, Seen und Brunnen, sodass, wie es heißt, alle hohen Berge bedeckt wurden. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte. Alles, was Odem des Lebens hatte, auf dem Trockenen, starb. Als der Regen schließlich aufhört und das Wasser sich zurückzieht, sieht die Erde aus wie die Küsten Südostasiens nach einem Tsunami. Überall zerstörte Gebäude, tote Menschen, ertrunkene Tiere. Kein Leben mehr. Der Misserfolg Schöpfung ist ausgemerzt. Fast ausgemerzt. Denn bei diesem Wüstenstrafinferno zuckt Gott sozusagen vor wirklicher Konsequenz zurück. So war es schon bei der Verbannung Adams und Evas aus dem Paradies gewesen. Gott versorgte sie trotz allem noch mit verhüllenden Kleidern. Oder bei der Vertreibung Kains. Gott gab ihm doch noch ein schützendes Zeichen auf den Weg. Und jetzt bei der tödlichen Flut, Gott bricht der radikalen Rücknahme die Spitze ab. Auf seinem Befehl wird ein Mensch und seine Familie, ein Pärchen von jedem Tier bewahrt. In einem wasserdichten Kasten, einer Arche, schwimmen sie auf den Fluten und überleben. Als alles vorbei ist, können sie den Kasten verlassen. Und so können sie zum Ausgangspunkt werden für einen Neubeginn, eine neue Menschheit, ein neues Universum der Tiere. Warum tut Gott das? Bei Mose heißt es, der eine Mensch, Noah, fand Gnade vor Gottes Augen. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel. Er wandelte mit Gott. Damit scheint alles klar zu sein. Einen Gerechten gab es inmitten der boshaften Menschheit. Hier war also doch ein kleines Stückchen Schöpfung gelungen. Durch das Nadelöhr dieser einen wohlgeratenen Familie ließ sich der Faden ziehen, der Gottes gute Pläne trotz allem in die Zukunft führen würde. In die Zukunft einer Menschheit, die doch sehr gut ist. Einer Welt, wie Gott sie bei der Schöpfung gemeint hat. Das wäre die perfekte Geschichte, liebe Gemeinde. Die Geschichte eines göttlichen Fehlstarts, der beim zweiten Versuch durch einen gelungenen Neustart korrigiert worden wäre. Wie bei einem Computer, herunterfahren, neu starten. Oder bei Monopoly, gehe zurück auf Los, alles auf Anfang. Die perfekte Geschichte. Aber offensichtlich eine wenig realistische Geschichte. Denn wenn wir uns umblicken oder wenn wir auf uns selber blicken, dann sehen wir keine Menschheit, keine Welt, die sehr gut ist, die so ist, wie Gott sie bei der Schöpfung gemeint hat. Nein, das sehen wir nicht. Und da macht sich auch das Mosebuch keinerlei Illusionen. Gleich im nächsten Kapitel gehen die bösen Taten weiter. Einer von Noahs Söhnen, kaum gerettet, sündigt übel und wird dafür verflucht. Dann kommt der Turmbau zu Babel und so weiter und so fort. Kurz, es wird nicht besser. Und Gott selbst bringt die Lage nach Noahs Rettung ohne jede Illusion auf den Punkt. Das Dichten und Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf. Anders gesagt, worüber die Menschen nachsinnen, dichten und wonach sie streben, trachten, was sie motiviert und ihr Handeln bestimmt, ist von Kindesbeinen an das Eigeninteresse. Und dafür wird alles andere, werden alle anderen beiseite geschoben. Die Kirche wird diese allen Menschen innewohnende, ich-zentrierte Triebfeder später Erbsünde nennen. Gott braucht keinen Begriff, er beschreibt, was er auch nach der Sintflut sieht, mit dürren Worten. Das Dichten und Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf. Mit anderen Worten, die Lage ist keinen Deut besser als vor der Flut. Die ganze Aktion mit der Arche war umsonst. Es hat sich nichts geändert. So betrachtet ist die Noah-Erzählung doch keine farbig schöne, ist sie vielmehr eine tief dunkle Geschichte. Ja, dieser Schluss ist unausweichlich, wenn man die Noah-Geschichte so betrachtet, wenn man sie mit dem Blick auf die beteiligten Menschen betrachtet. Aber man kann sie auch anders lesen. Man kann den Blick auf Gott richten. Dann zeigt sich, es hat sich trotz allem Entscheidendes geändert. Gott hat sich geändert. Ich will hinfort die Erde nicht mehr verfluchen, um der Menschen willen. Solange die Erde steht, sollen Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht nicht mehr aufhören. Und das trotz der unverändert desolaten Diagnose, die die Menschen betrifft. Keine strafende Sintflut mehr, die Menschen sind nun einmal, wie sie sind. Fürwahr, eine gänzlich andere Reaktion verglichen mit dem göttlichen Furor hinter der Wasserflut. Aber warum? Weil Gott einfach resigniert, ja kapituliert? So scheint es, doch es scheint nur so. Dahinter kommt ein anderes, tieferes Motiv zum Vorschein. Gott bringt es einfach nicht über sich, seine Schöpfung preiszugeben. Es ist dasselbe Motiv, aus dem er Adam und Eva trotz allem bekleidet und Kain trotz allem ein schützendes Zeichen gegeben hat. Dasselbe Motiv, aus dem er bei der Strafflut über der Erde doch das Schlupfloch der Arche ließ. Gottes Reue, die Schöpfung gemacht zu haben, kommt nicht auf gegen seine Liebe zu ihr. Gottes Festhalten an der Schöpfung trotz allem, dafür steht in unserem Text ein großes biblisches Wort: Bund. Bund, das heißt ja, Gott bindet sich. Er bindet sich an seine Schöpfung, an die Menschheit, an uns. Ganz von sich aus, ganz einseitig. Von einer Bedingung, einer Gegenleistung ist keine Rede. Wie sollte auch davon die Rede sein, nach der schonungslosen Einschätzung seines Gegenübers? Nein, es ist hier, wie es bei der Liebe immer ist. Sie hat keinen weiteren Grund oder Zweck. Die Grund- und Zwecklosigkeit von Gottes Bund mit der Schöpfung zeigt sich in seinem Zeichen, im Regenbogen. Dieses farbige Spiel aus Wasser und Licht, das plötzlich am Himmel steht, ist einfach nur da, bezaubernd schön. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bund sehen über der Erde. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Ja, liebe Gemeinde, die Regenbogengeschichte zeigt ein Happy End mit einem Wermutstropfen. Das Dichten und Trachten des Menschen ist böse, aber doch ein glückliches Ende. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Sommer und Winter. Schaut auf den Regenbogen. Allein, wenn wir die Weltgeschichte ansehen, wenn wir die Erde ansehen, wenn wir uns selber ansehen, ist der Wermutstropfen wirklich nur ein Tropfen? Gott braucht gar keine Sintflut mehr zu schicken. So wie wir sind und handeln, schaffen wir das schon selber. Das böse Trachten und Dichten in Gestalt zerstörerischer Aggression, unstillbarer Gier oder selbstbezogener Gleichgültigkeit ist drauf und dran, Gottes Flut in den Schatten zu stellen. Bei ihr blieb immerhin aus Menschen- und Tierwelt von jeder Art das fortpflanzungsfähige Minimum erhalten. Gewiss, der Satz, dass Sommer und Winter nicht aufhören sollen, solange die Erde steht, deutet an, dass die Erde nicht für immer steht. Sie ist endlich, ist geworden und wird vergehen. Am Horizont, der sich hinter ihr auftut, steht der neue Himmel und die neue Erde der Ewigkeit. Dieser Ausblick ist geeignet, uns die lähmende Angst vor der Zukunft zu nehmen. Doch damit ist die Erde, solange sie steht, uns nicht zum Abschuss freigegeben. Wenn Gott sich an seine Schöpfung bindet, macht er das nicht von unserem Umgang mit ihr abhängig. Aber es folgt doch daraus, wie wir mit ihr umzugehen haben. Auch wir haben sie zu hegen und zu pflegen, soweit es in unserer Macht steht. Das sagt die Bibel an genügend anderen Stellen. Doch eigentlich sagen es uns schon Vernunft und Moral. Bibel, Vernunft, Moral. aber das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Unsere Regenbogengeschichte erzählt, wie Gottes Liebe zu seiner Schöpfung irgendwie ihren Frieden macht mit dieser bitteren Einsicht. Aber dabei bleibt es doch nicht. Die weitere Geschichte im Alten wie im Neuen Testament ist eine Geschichte immer neuer Schritte der göttlichen Liebe, immer neuer Enttäuschungen über die menschlichen Adressaten und dennoch erneuter Anläufe des liebenden Gottes bis hin zum Kreuz auf Golgatha. Und der Grund für die Enttäuschung ist immer derselbe: das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens. Noch Jesus selbst hat im vorhin verlesenen Evangeliumstext diese Diagnose gestellt. Im Blick auf die Ehescheidung sagt er da, sie sei ein Zugeständnis an des Menschen Herzenshärtigkeit. So gibt es bloß eine Lösung, wenn es wirklich besser werden soll: die Radikalkur, ein neues Herz, ein solches, dessen Dichten und Trachten anders motiviert ist als zuvor, dessen Triebfeder die Liebe ist. Nur solch einen Herzenswechsel durchzuführen, das kann keiner von uns. Wir würden uns denn am eigenen Schopf aus dem Dreck ziehen. Die Propheten kündigen an, dass Gott selber diese Radikalkur vornehmen wird. Dereinst, spricht der Herr, will ich euch ein neues Herz geben. Den Gott aber, der die Herzen erneuert, nennt die Bibel den Heiligen Geist. Den Geist, der die Liebe Gottes in unsere Herzen gießt und sie so aus Brutstätten des Bösen zu Quellen liebevollen, gerechten und guten Handelns macht. Man könnte auch sagen, zu Spiegeln, in denen Gottes Regenbogen in uns leuchtet. Dass dieser göttliche Geist uns erneuere und belebe, darum lasst uns beten, heute, morgen und an allen Tagen unseres Lebens. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.